Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Topic.
Doppelpunkt.
Der Untergang von der Titanic bewegt uns noch heute. 100 Jahre, nachdem das grösste und schönste Schiff der Welt für immer im eiskalten Eismeer versunken ist. Und auch die Pracht und der Luxus, wo die Erstklasse-Passagiere auf der Titanic genossen haben, der fasziniert uns bis heute. Drum gibt's Restaurants auch in der Schweiz, wo das letzte Abendessen auf der Titanic als Event, als Erlebnis anbietet. Natürlich ohne Untergang. Aber ist es wirklich ohne Untergang? So sicher ist das nämlich nicht, weil das luxuriöse Essen haben sich vor 100 Jahren nur wenige Superreiche leisten können. Aber heute sind für die meisten Leute in der Schweiz so Menü mit Rindsfilet, Meeresfrüchte oder Spargel zahlbar geworden. Vielleicht nicht für jeden Tag, aber doch immer etwa wieder. Immer mehr Leute essen heute wie auf der Titanic. Und das hat massive Auswirkungen auf unser Klima, auf die Erderwärmung, auf die Pole, wo schmelzen und die Küsten überflutet. Dann, Kathi Zweidler, hat sich trotzdem verführen lassen zum letzten Dinner auf der Titanic. Serviert im Restaurant Bahnhöfli zu Aarberg.
Grüß dich miteinander.
Der Wirt vom Bahnhöfli, der Pedro Jaberg, begrüßt jeden Gast persönlich. Er trägt eine weiße Uniform, genau wie der Kapitän von der Titanic, der Edward John Smith. Und sogar seine Brille sieht gleich aus. Auch Frau Stettler, die hinter dem Service aushilft, hat sich passend angelegt. Mit einer noblen Spitzenbluse und Schmuck aus dem Fundus von der Urgroßmutter.
Ja, so ein bisschen passend. Also, ja. Man hat sich so ein bisschen. Ja, das wäre ja anschliesslich, dass es ein bisschen zum Harmonie, zum Bild passt, oder?
Und wie es passt. Sally ist ähnlich eingerichtet wie das à la carte Restaurant Ritz, das es auf der Titanic hatte. Durch die Fenster sieht man nicht mehr den Bahnhof von Aarberg, sondern einen gemalten Wasserhorizont. Fast meint man ein Schaukelchen. Die ganze Ausstattung des Restaurants ist der Stolz von Captain Jaberg.
Hier die Fenster, die wir haben, das wäre Fenster vom Erstklass-Restaurant gsi. Und die da hier haben wir auch die Originalabbildung hier nachher im Ecke. Das wäre vom Veranda-Café gsi. Hier haben wir auch Zrelling. Wir haben verschiedene Schiffssachen. Es hat hinten recht grosse Dokumentation über das Ganze. Wer jemand interessiert ist, hat es auch vor im Bistro sehr viel an Dokumentation. Wir haben ja das zusammengestellt mit der Historical Company von Massachusetts, weil die sämtliche Unterlagen über Titanic.
Dem Wirt Pedro Jaberg und seinem Partner Ernesto Luginbühl ist es sehr wichtig, um den Gästen möglichst originelle Ambiance anzubieten, wie vor 100 Jahren auf den Luxusdampfer. Dazu gehört auch kostbares Porzellan und Besteck für alle 8 Gänge, die neben dem Platzteller aufgereiht ist.
Das Gedeck, das wir hier haben, das ist die älteste Art von Tischdecken, wenn man so viele Gänge hat.
Und Platzteller hat man auch schon vor 100 Jahren.
Wir hatten Platzteller nicht in allen Kulturen, sagen wir mal, nicht in allen Ländern, aber Ende 1800, Anfang 1900 hat man bereits angefangen, dass auch der Tisch nachher ein bisschen freundlicher aussieht.
Unterdessen sitzen alle Gäste an ihrem Tisch und der Captain Jaberg eröffnet das letzte Nachtessen auf der Titanic.
Ah, liebe Gäste, ich möchte recht herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Zum Thema Titanic. Musik heute Abend ist ein bisschen Prima Carezza und Isalonisti, also die Musik, die eigentlich auch gespielt worden ist auf der Titanic, eine Art wie ein Salonorchester. Und dann, wenn wir nachher anfangen, gibt es als erstes ein Öffgei in Aspik mit ein bisschen Kaviar oben drauf, russischer Kaviar und dann noch ein bisschen Toast dazu. Voilà, jetzt wünsche ich viel Vergnügen, guten Appetit und schönen Abend.
In der Küche hat der Chef, der Ernesto Luginbühl, schon die Eau de Gaillangelé auf Tortöverteller drapiert. Das ist so eine Art Türtli aus durchsichtiger Sulze mit einem halbierten Wachteleili drin. Und jetzt büschelt der Ernesto Luginbühl noch ein paar Salatblätter rundherum.
Wir haben jetzt rote Peperoni und ein bisschen Salzgurken. Kann man sagen, dass Sülzli fast ein bisschen in Vergessenheit gegangen sind?
Ja, zum Beispiel da die Förmli, das ist etwas, was wir seinerzeit mal von Paris gebracht haben. Dann zumal ist ein Oeuf en Schlee, das ist das Foschiertes Ei, das sie so in Schlee eingelegt haben. Entweder noch ein bisschen mit Schinken oder mit Rauchlachs begleitet. Und heute bekommt man die Förmli schon bald gar nicht mehr. Es ist auch dort ein bisschen vergessen.
Hat er eine Ahnung, warum das vergessen gegangen ist?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Schlee, wo man da so hat angefangen. Ja, das ist aus Knochen gemacht und. Da haben viele Leute haben das fast ein bisschen einen Abguh bekommen, oder? Und darum ist das einfach auch ein bisschen Vergessenheit geraten.
Dabei wäre es weitaus ökologisch und ethisch sinnvoller. Man würde auch heute noch wie früher von einem Tier nicht nur das Muskelfleisch essen, sondern das Ganze verwerten. Also die Innereien zu Fleischspezialitäten verarbeiten und Knochen zu Soßenfond und Sulzen auskochen. Im Moment wird aber in der Schweiz nur gerade etwa ein Drittel von einem Rind überhaupt konsumiert. Zwei Drittel gelten als Schlachtabfall, erklärt Werner Harter vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Und von diesen Schlachtabfällen, die in der Schweiz ungefähr 325'000 Tonnen ausmachen, muss man fast die Hälfte eben als Risikomaterial aufgrund der BSE-Krise, die wir hatten, eben verbrennen. Also man macht erst Tiermehl daraus und das wird nachher vor allem mit Zementfabriken verbrennt. Also das ist ein rechter Teil, den man eben überhaupt nicht mehr verwenden kann.
Bleiben noch rund 150'000 Tonnen an sogenannten Schlachtnebenprodukten.
Die nachher vor allem auch in Haustierfutter reingehen. Wo man sicher früher noch eben noch Nierli und Leber und so noch viel mehr gegessen hat.
Was also heute in den Futterbüchseln der Hunde und Katzen zu finden ist, das ist noch vor wenigen Jahrzehnten als Fleischspezialitäten oder Würst auf unseren Teller gelandet. Oder sogar in der Haute Cuisine verwertet worden. Der sogenannte Food Waste, also Nahrungsmittelverlust und Nahrungsmittelverschwendung zusammengerechnet, der wird in den Industrieländern immer wie grösser. Einer der Gründe, aber bei weitem nicht der einzige, ist immer wie mehr Technik in der Landwirtschaft. Und dann kommt die industrielle Lebensmittelverarbeitung und Verpackung, was zum Beispiel nicht so gewachsen ist, dass es durch die Maschinen durchgeht, weil es vielleicht zu klein oder zu gross oder zu krumm gewachsen ist, das fliegt raus. Etwas noch von Hand noch bessern oder weiterverarbeiten, kommt zu teuer. Was das weltweit heisst, hat die FAO, die Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsorganisation von der UNO, kürzlich erhoben. Das sagt Jennifer Zimmermann, Projektleiterin Konsum bei der Umweltorganisation WWF.
Also es gibt Studien von der FAO, die sagen, dass in Industrieländern 30% von allen Nahrungsmitteln, die geerntet oder produziert werden, verloren gehen, weil sie fortgeht werden, weil Ernteverluste, wie das irgendwo verrottet. Dort sind grosse Herausforderungen. Also ich meine, mit diesen 30% der Lebensmittel könnte man, wenn man es gut macht, das ist ein Idealbild, 30% mehr Leute ernähren.
Also nochmal, laut FAO landen in den Industrieländern 30% der Lebensmittel nicht im Magen eines Menschen. Um alle Menschen können ernähren, müssten wir die Lebensmittelverschwendung stoppen, von der Produktion bis auf den Teller. In der Küche vom Restaurant Bahnhöfli Aarberg gibt es Kuhmaschinen. Dort macht der Chef Ernesto Luginbühl noch alles von Hand, genau wie auf der Titanic vor 100 Jahren. Zum Beispiel die Pommes Duchesse für einen übernächsten Gang. Herr Luginbühl, ihr macht den Herdöpfelstock noch ganz von Hand?
Ja, ganz normal mit der Herdöpfelstockpresse.
Also einfach gekochte Herdöpfel
durchpressen? Gekochte Herdöpfel durchpressen. Und jetzt da kommt nach einer Stadt Rahm und Milch, so ein Stock, kommt jetzt bei den Duchess Eigelb, das ganze Ei und ein bisschen Butter dazu. Und nachher dann wir hier dort auf die vorbereitete Platte dressieren mit einem Dressiersack, mit Anken bestreichen und unter einen Grill.
Weil ihr ohne Mikrowellen arbeitet?
Ja, wir haben keine Mikrowellen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dort rein möchte tun.
Hinter dem Buffet schneidet Frau Stettler das Brot für die silbrigen Brotkörbli erst im allerletzten Moment auf.
Ja, das schaue ich bei uns selber backen, und dann wird das antrocknet. Das wäre schlecht, das wäre schade. Das ist so wunderbar, das Brot. Darum machen wir das immer sofort à la minute.
So ganz frisches Brot, das hat man früher meistens nur am Morgen beim Bäck bekommen. Unterdessen gibt es bei den Grossverteilern fast rund um die Uhr Brot, das sozusagen noch warm ist. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass wir nicht müssen antrocknetes Brot essen. Aber was passiert mit dem alten Brot? Der Werner Harder vom Bundesamt für Landwirtschaft untersucht den Food Waste, also eben den Verlust oder die Verschwendung von Lebensmitteln in der Schweiz.
Also man hat in einer Untersuchung, die gemacht worden ist, in einer Masterarbeit letztes Jahr, herausgefunden, dass jetzt im Detailhandel ungefähr 5% vom Brot, das angeboten wird, eben nachher quasi muss entsorgt werden. Und das wird meistens nachher in die Tierfütterung gehen. Oder in Biogasanlagen. Es ist nicht so, dass einfach in Abfall geht und verbrennt wird oder in eine Deponie, sondern das wird schon auch weiterverwendet. Aber für die menschliche Ernährung ist es in dem Sinn verloren. Und wo man aber keine wirklich gesicherte Angabe hat, eben auf den Konsument selber, wo effektiv Brot möglichst frisch möchte essen und in dem Sinn eben doch ein bisschen verwöhnt ist, kann man sagen. Und dort geht man doch davon aus, dass beträchtliche Teile vom Brot nachher doch im Abfall landet. Da hat man aber keine genaueren Untersuchungen.
Aber immerhin hat man Zahlen aus Österreich. Pro Person landen dort 20 Kilo Lebensmittel, also nicht nur Brot, 20 Kilo Lebensmittel pro Jahr im Abfall. In England sind sogar 130 Kilo Lebensmittel pro Person und Jahr. Eine unglaublich hohe Zahl. Die Schweiz dürfte irgendwo dazwischen liegen, vermutet man beim Bundesamt für Landwirtschaft. Dankbar für das alte Brot sind neuerdings die Biogasanlagen.
Heutzutage ist schon eine Biogasanlage, zum Beispiel, die mit Gülle betrieben wird, ist sehr gut, wenn die noch quasi ein sogenanntes Co-Substrat haben, also eben noch andere organische Abfälle. Dann ist auch die Ausbeute quasi vom Gas eben besser und das geht zum Teil eben dann auch in so Biogasanlagen. Also die organischen Abfälle, die sind eigentlich gesucht.
Aber rein von der Energie her, die man reinsteckt, um den Weizen zu gewinnen, um das Mehl zu gewinnen, um das Brot zu backen, noch der Transport. Und nachher gibt es dann allenfalls noch Biogas daraus. Was ist das Verhältnis in der Energie?
Also da kann man schon sagen, dass, also da würde ich jetzt das Wort Verschwendung ins Maul nehmen, effektiv, oder? Da können wir den ganzen Aufwand von den Ressourcen her anschauen, aber ich würde es jetzt nicht bloß von den Ressourcen her sehen, auch die ganze Arbeit, die man eigentlich drin steckt, oder? Bis das Brot vorne beim Konsument ist und das quasi dann wegwirft, oder man es eben dann nur noch quasi in eine energetische Verwertung rein tut, da kann man sicher davon sagen, dass da Ressourcen, aber auch Arbeit nicht effizient eingesetzt werden.
Auf unserer Titanic, alias Restaurant Bahnhöfli Aarberg, wird der nächste Gang serviert. Der Wirt Pedro Jaberg erklärt seinen Gästen gerade, warum man auf dem britischen Schiff Titanic eine klassische französische Küche gepflegt hat.
Auf der Titanic hat es ein Restaurant Ritz gegeben. Und warum? Das hat seinen Grund, weil zwei Köche, die ersten, ausgebildet worden sind im Ritz in Paris.
Das Ritz in Paris war auch das erste Restaurant mit einer klassischen Menüabfolge, wo jeder Gang einzeln serviert wird. Vorher hat man immer alle Speisen miteinander auf den Tisch biegen, sogar am französischen Hof. Kalt und warmes miteinander. Die klassische französische Menüabfolge hat der Starkoch Auguste Escoffier im Hotel Ritz im 19. Jahrhundert eingeführt. Auf der Titanic ist im Restaurant Ritz am letzten Abend ein Potage Saint-Germain auf der Menüauswahl gestanden. Also eine Suppe aus frischen Erbsen und Kerbel. Der Ernesto Luginbühl sagt, wie man die macht.
Das ist mit Lauch fein geschnitten, anziehen mit ein bisschen Zibali. Und nachher kommen die Erbsen dazu. Und nachher ein Geflügelfond. Wird es aufgefüllt, das Ganze. Man kocht auch ein bisschen Kerbel damit. Und Ich tue jetzt am Schluss tue ich noch so ein bisschen Rahmen, aber nicht viel.
Aber wo haben die Köche von der Titanic vor 100 Jahren im April 1912 beim Einladen zu England können frische Erbsen einkaufen?
Da haben sie wahrscheinlich auch auf der Titanic nicht unbedingt frische Erbsen genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die auch tiefgefroren haben. Und weil das war ja die Zeit, in der die ersten Kühlräume aufgekommen sind. Und durch das konnten die natürlich auch sehr viele Sachen mitnehmen. Und wenn man ja ein bisschen geschaut hat, die ganze Tonnage an Lebensmitteln. Ich habe so das Gefühl, wenn die in New York angekommen wären, dann hat sie vielleicht festgestellt, dass sie doch ein bisschen zu viel geladen haben von ihren Produkten.
Wie viel das Titanic an Lebensmittel geladen hatte, zitiert der Bahnhöfli-Wirt Pedro Jaberg aufs Pfund genau. Obwohl die Angaben je nach historischer Quelle ein bisschen variieren.
Also wir haben 100 Pfund Tee. Klar, sehr viele Engländer. Wir haben 75'000 Pfund Fleisch und Fisch. Wir haben 35'000 Eier. 2'500 Pfund nur Geflügel. 40 Tonnen Herdöpfel. Und 1'500 Gallonen Milch. 250 Fässer Mehl. 10'000 Pfund Gemüse. Das sind Angaben, die von der Historical Company sind. Und es wird überall, ich habe mehr als ein Buch gelesen, also die Angaben, die kreuzen sich immer wieder ein bisschen. Und was noch ganz spannend ist, wir hatten bereits Opium an Bord gehabt.
Unterdessen macht der Ernesto Luginbühl die Hummerschwänze Thermidor parat.
Da hört man, wie das eine dicke Schale ist, so ein Hummerschwanz.
Ja, das ist noch ein rechter Schild da. Aber es ist eine sehr schöne Qualität. Die kommt aus Kanada, von der Ostküste von Kanada. Ja, jetzt haben wir die alle aufgeschnitten und jetzt nehmen wir die einzeln nach den Darm rausnehmen und auswaschen. Und dann einbottern und in den Ofen. Thermidor, das ist so ein ganz klassisches Rezept. Wir haben das in der Lehre, wenn jemand einen Hummer gegessen hat, ist er auf diese Art gemacht worden. Ich habe sogar einmal als Lehrling Hummer-Thermidor ausgestellt an einer Ausstellung der Lehrlinge im Casino in Basel. Aber seither habe ich eigentlich nie mehr Hummer-Thermidor gekocht.
Was bedeutet Thermidor? Was heisst das?
Das ist auch eine Rezeptur vom Escoffier. Und er ist frisch, wird nachher kurz in den Ofen da, dass das Fleisch noch nicht gerade ganz dünn ist. Und nachher nimmt man ihn wieder raus, die einzelnen halben Seiten. Und tut nachher das Fleisch auslösen. Man tut es nachher schön tranchieren. Und die Hummerschale wird nachher mit einer Art Soubise, das ist Zwiebelnmilchsauce, eine Art wie eine Bechamel, wird die ausgelegt, die Schale, und dann kommt das Fleisch wieder rein. Und anschliessend wird das Ganze nappiert mit der Sauce. Und obendrauf, kurz bevor dass man es nachher vor dem Servieren noch ca. 5 Minuten in den Ofen tut, kommt noch ein Panier drauf mit Midepin, das gemischt ist mit etwas Butter, Knoblauch und Peterling und Kerbel.
Jetzt bin ich euch unglaublich dankbar, dass die Hummer nicht mehr leben. Das ist ja, glaube ich, immer eine Sache.
Ja, ne? Das ist immer ein Problem. Wir haben mir da auch schon Gedanken gemacht, wie sind die eigentlich gestorben. Weil das Fleisch ist ja nicht gekocht, oder? Wir haben ja die nicht gekocht, früher, und das wird heute sicher auch noch vielen Orten so sein, dass man den Hummer, den Lebighummer, einfach in heißes Wasser tut, oder?
Die wissen nicht, wie man ihn mit einem Messer töten
kann? Nein, es kann schon möglich sein, dass es heute andere Tötungsarten gibt, oder? Die Lehre, da ist heißes Wasser und da haben wir den Lebighummer drin.
Aber jetzt hätte er ihn so kaufen.
Das sind jetzt so Schwänzli, Hummerschwänzli, die man so kaufen konnte, ohne Kopf und Schere.
Neuerdings gibt es übrigens eine schonendere Art zum Hummertöten. Die werden gerade nach dem Fang elektrisch betäubt und dann eingefroren. In der Schweiz gibt es den Hummer beim Coop.
Liebe Gäste, der Hummerschwanz Thermidor ist natürlich schon etwas, das sehr alt und klassisch ist und man schon lange kennt. Das ist der Schwanz, der ausgelöst wird. Und dann kommt unten drin eigentlich ein Weisswein-Béchamel. Und dann oben drauf nochmal. Und dann kommt sie offen und dann kommt ein Midepin drauf. Also das heisst, ganz feine Paniermehl ohne Trinde vom Paniermehl. Vielleicht noch etwas, der Hummer. Das ist auch so etwas, wo man heute aufpassen muss, weil das gibt ja von der ganzen Welt eigentlich. Das wäre jetzt ein kanadischer, also ein Wildhummer. He?
Der Wirt Pedro Jaberg hat es angetönt. Hummer ist nicht Hummer, aber die wenigsten Leute haben ja regelmässig Hummer auf dem Tisch. Hingegen Krevetten sind bei uns zu einem alltäglichen Lebensmittel geworden. Mit schlimmen Folgen fürs Meer und seine Bewohner, sagt Susanne Hagen. Sie ist Geschäftsführerin vom Verein Fair Fish.
Der Krevettenkonsum hat sehr massive Auswirkungen. Wenn man Krevetten fängt, dann hat man bis zu 90% unerwünschte Arten im Netz. Das heisst, die werden halbtot oder tot wieder über Bord geworfen.
Also nur 10% sind die Krevettli?
Genau, nur 10% vom Fang landet schlussendlich dann auch bei uns auf den Teller.
Und jetzt gibt es auch Krevettenzuchten. Wie steht es mit denen?
Bei der Krevettenzucht gibt es ganz schlimme Auswüchse auch leider. Also einerseits ist ein Riesenproblem, ist, dass riesige Mangrovenwälder abgeholzt werden, um die Zucht zu installieren.
Mhm. Mangroven, das sind so?
Das sind salztolerante Bäume, sind das eigentlich, die ganz eine wichtige Funktion haben, zum Küsten schützen, also zum Beispiel vor einem Tsunami. Das hat man auch gesehen, dass bei dem grossen Tsunami, den es gegeben hat, sind die Regionen, die noch einen Mangrovenwald vorne dran hatten, viel besser geschützt worden. Es ist also auch für die lokale Bevölkerung lebensnotwendig, dass die Mangrovenwälder geschützt werden. Und die Abholzung ist lange noch nicht das einzige Problem. Es werden ganz problematische Stoffe eingesetzt bei dieser Zucht. Also das landet dann auch, die Stoffe, die unerwünschten, landet auch auf unserem Teller. Und die Leute, die das produzieren, produzieren es meistens unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen und vergiftet sich selber auch noch beim Arbeiten eigentlich.
Was sind das für Stoffe? Was muss man da einsetzen, dass die Krebsli gesund bleiben?
Das sind ähnliche Probleme wie sonst bei einer Massentierhaltung. Also je mehr Tiere man pro Fläche haltet, desto grösser wird die Ansteckungsgefahr zum Beispiel bei Krankheiten. Man muss also Antibiotika einsetzen zum Beispiel. Man setzt Stoffe, um das Algenwachstum zu reduzieren. Also Herbizid, Pestizid, Antibiotika, alles Mögliche. Ein unglaublicher Giftcocktail, der dort landet.
Es gibt Leute, die kaufen dann beim Grossverteiler Bio-Krevetten, also Krevetten aus biologischer Zucht. Ist das denn besser?
Das ist auf jeden Fall besser, weil dort gibt es zumindest eine Beschränkung von der Anzahl Krevetten, die man pro Kubikmeter halten darf. Und verschiedenste Stoffe sind gar nicht erlaubt. Also das ist garantiert die bessere Wahl. Das Problem, das so oder so besteht, ist die Fütterung der Krevetten. Krevetten fressen natürlich auch Fischmehl und Fischöl und das trägt dann indirekt auch wieder zu der Überfischung der Meere bei. Also wenn man zurückdenkt an die Zeiten der Titanic, 100 Jahre früher, seither sind die Bestände im Meer um 90% zurückgegangen. Und wenn es so weitergeht, dann es gibt Schätzungen, dass man, wenn man so weitermacht wie bis jetzt, dass Mitte des Jahrhunderts kein Speisefisch mehr verfügbar sein werden für unsere Nachkommen.
Also noch einmal. Zu Zeiten von der Titanic hat es noch 9-mal mehr Fisch in den Weltmeer. Und wenn wir die Meer weiter so leer fischen wie bis jetzt, dann gäbe es bis 2050 sozusagen keine Speisfische, keine essbaren Fische mehr für uns und unsere Kinder, Grosskinder und Urgrosskinder. Dazu sind die heutigen Netze fast unvorstellbar gross. In einem Netz hätte 13 Jumbojet Platz, sagt Susanne Hagen vom Verein Fairfish. Von diesen tonnenweise Fischen, die sich in diesen Netzen verfangen, gehen aber das meiste zu Grund als sogenannte Beifang. Darum dürfen wir nicht nur die Meerfisch rechnen, die wir in der Schweiz importieren, sondern dazu zähle ich auch den Beifang.
Und darum kann man sagen, für unseren jährlichen Fischkonsum braucht es mehr als 400'000 Tonnen Fisch pro Jahr.
Also Fisch, die aus dem Meer gezogen werden und wo entweder zu einem ganz kleinen Teil auf unserem Teller landen und zu einem grossen Teil einfach kaputt gehen.
Ganz genau. Und die 400'000 Tonnen Fisch, damit man sich das vorstellen kann, entsprechen dem Gewicht von 200'000 Elefanten.
Wo wir nur mehr in der Schweiz verbrauchen.
Das ist so, ja.
Dazu zerstören die sogenannten Grundschleppnetze grosse Teile des Meerbodens.
Es werden Grundschleppnetze eingesetzt, die schleifen über den Meeresboden und zerstören dort eine Lebensgemeinschaft, die zum Teil Jahrtausende von Jahren gebraucht hat, um sich so aufzubauen. Das sind Lebensregionen, die bis jetzt kaum erforscht sind eigentlich, und wir zerstören sie, bevor wir überhaupt wissen, wie das alles funktioniert.
Aber ist trotzdem um Zuchtfisch, wie zum Beispiel der Lachs, könnte man auf den ausweichen?
Lachs wird heute im ganz grossen Stil gezüchtet und auch dort hat man wieder die gleichen Probleme, wie man bei der Massentierhaltung hat. Also Einsatz von Antibiotika. Die Käfige sind in Meeresbuchten drin und rund um die Käfige herum wird das ganze Meer extrem überdüngt. Und Schadstoff gelangen ins Meer. Also es ist ziemlich verheerend. Und ein weiteres grosses Problem ist dass das sind speziell gezüchtete Lachs. Die haben nicht mehr die gleichen Erbanlagen wie ihre natürlichen Verwandten. Und wenn Lachs ausbrechen und sich mit ihren natürlichen Verwandten vermischen, kann das sehr schlimme Konsequenzen haben für den wilden Lachs, der dort in der Gegend noch lebt.
Was erbt denn der?
Eine Wildpopulation ist immer angepasst an den Lebensraum. Das heisst, wo wird gleicht, wenn wird gleicht, wie sehen die Wanderungen aus. Und ein Zuchtlachs, der hat all das nicht. Und die Mischung zwischen einem Zuchtlachs und einem wilden Lachs ist dann einfach nicht mehr so gut an den Lebensraum angepasst. Und leider sind sie häufig widerstandsfähiger sogar als die wilden Lachs und verdrängen die.
Jetzt gibt es auch Biolachs, wo scheint eben nicht mit Antibiotika gefüttert wird und ohne, was weiß ich was, für Hilfsmittel, um die Lachs gesund zu behalten. Wie steht es mit Biolachs?
Biolachs ist ganz sicher die bessere Alternative. Aber auch dort ist wieder das Problem mit der Fütterung vom Lachs. Bis man 1 Kilo Lachs erzeugt hat, braucht man 5 Kilo Fisch. Und der Fisch stammt da wieder aus dem Meer. Also es ist keine Lösung zum Erhalt von der Fisch im Meer, wenn man jetzt einfach mehr auf Zuchten setzt.
Aber jetzt hört man, dass es vor allem Beifang, wo diesen Lachs gefüttert wird, das heisst die Fische, die wir sowieso nicht essen können.
Der Beifang wird hauptsächlich einfach über Boot gekippt. Was verfüttert wird jetzt im Biozuchten, das sind Fischabfälle aus der Fischproduktion.
Darum gäbe es nichts anderes als weniger Fisch essen, sagt Susanne Hagen vom Verein Fairfish.
Der wichtigste Punkt, wo wir nicht drum herum kommen, ist, dass wir einfach unsere eigenen Ansprüche ein bisschen reduzieren und uns quasi ein Vorbild mitnehmen an unseren Vorfahren, die Fisch als seltene Delikatesse genossen haben und nicht als alltägliches, viel zu billiges Nahrungsmittel.
Jetzt heisst es, Fisch ist gesund. Fisch liefert Omega-3-Fettsäuren. Und jetzt dürfen wir keinen Fisch mehr essen.
Wir dürfen weiter Fisch essen, einfach sehr viel weniger. Und Fisch ist sicher gesund, er enthält hochwertige Proteine und Omega-3-Fettsäuren, das ist beides gesund. Aber gerade wir haben ja so viele andere Möglichkeiten, um hochwertige Proteine zu uns zu nehmen, auch pflanzliche. Und Omega-3-Fettsäuren produziert der Fisch selber nicht. Er nimmt sie durch Algen schlussendlich auf. Und wir können es gleich machen wie die Fische und Algenkapseln essen, die aus Algenzuchten stammen, die keinerlei Schaden für die Umwelt anrichten.
Gut, eine Algenkapsel schmeckt natürlich nie so fein wie eine Seezunge. Darum lautet die Faustregel vom Verein Fairfish so.
Unsere Faustregel vom Verein Fairfish ist, einmal pro Monat mit viel Genuss und gutem Gewissen einen Fisch essen und nicht wie von der Nahrungsmittelindustrie propagiert, dreimal pro Woche.
Wir sind im Restaurant Bahnhöfli Zarberg und geniessen ein Nachtessen, wie es im à la carte Restaurant auf der Titanic serviert worden ist, am Oben vor ihrem Untergang.
Liebe Gäste, wenn wir zum nächsten kommen, kommen wir zu einer Tournee hier mit Morcheln und mit Köhli und Kabis und auch noch ein bisschen Herdöpfel dazu mit einem Marchandwein, das heisst eigentlich eine reduzierte Rotweinsauce. Ich wünsche euch jetzt zum Tournee hier recht einen guten Appetit.
In der Küche brutzeln schon die Rindsfiletstücke in der Bratpfanne, die der Chef, der Ernesto Luginbühl, sorgfältig ausgesucht hat.
Ja, ich habe eigentlich meine Metzger aus der Umgebung, Arberg und Seedorf. Und jetzt gerade speziell der Metzger von Seedorf ist spezialisiert auf Rind, weil der hat Verträge mit 10 Bauern, wo er dort eigentlich das ganze Fleisch wahrscheinlich mehr oder weniger abkauft. Also die Kühe kauft selber durch Metzger. Rinder. Und durch das weiss man natürlich auch, woher das Fleisch kommt. Und ich glaube, da könnte man sogar noch fragen, wie die Kuh geheissen hat oder das Rind geheissen hat. Und das ist natürlich schon gut, wenn man sich nachher noch auf solche Leute kann verlassen kann. Und man drückt ja auch nicht auf den Preis drücken. Man zahlt nachher noch den Preis. Und so ist eigentlich beiden nachher noch geholfen. Oder? Man bleibt in der Region. Und sie geben sich nachher noch Mühe, dass man nachher eben auch bleibt.
Fleisch, das in der Region für die Leute aus der Region produziert wird, das ist sicher schon mal gut. Gut ist auch, dass sich heute im 21. Jahrhundert viel mehr Leute können ein Essen leisten können, wie es vor 100 Jahren nur ein paar Superreiche auf der Titanic Vermögen haben. Auch weltweit, in den Schwellenländern von Afrika, Asien und Amerika, können sich mehr Leute hier und da ein Fleisch auf dem Teller leisten. Das Ungemütliche dabei sind nur, dass die heutige Tierhaltung und Tierzucht langsam aber sicher unsere Lebensgrundlage kaputt machen, erklärt Jennifer Zimmermann. Sie ist Projektleiterin Konsum beim WWF.
Also eben dazu, weltweit zunehmender Konsum von Fleisch, das ist ein ganz grosses Problem. Was dahinter steht, ist, dass durchschnittliches Tier, um 1 Kilo Fleisch zu produzieren, muss das 10 Kilo pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nehmen. Das ist häufig Kraftfutter, das auch auf Äcker produziert wird. Und es ist einfach so, dass die weltweite Ackerfläche, also die Fläche, die genutzt werden kann, wirklich zum Ackerbau betrieben, halt einfach beschränkt ist. Und je mehr Leute auf diesem Planeten leben, desto mehr steigt einfach der Druck auf die Landressourcen. Und je mehr Fleisch wir essen, desto weniger Leute können wir am Schluss ernähren.
Das heisst, um alle Menschen überhaupt können ernähren, braucht es immer wie mehr einen intensiveren Ackerbau.
Oder eben wir weichen dann, wie das jetzt zum Teil schon passiert, aus auf sehr intakte Waldsysteme im Amazonas, in anderen sehr wertvollen Wäldern in Südamerika, wo wir roden, damit wir Futter für unsere Tiere und unseren Fleischkonsum können produzieren können.
Ähnlich sieht es auch der Hans-Uli Guir. Er ist Landwirtschaftskoordinator beim Bundesamt für Umwelt. Das heisst, er vermittelt zwischen der Umweltpolitik und der Landwirtschaftspolitik vom Bund. Er schildert, wie alle die Wiederkäuer, also die Rinder, die Schafe und Geissen, mit ihrem Verdauungsklima zusätzlich belasten und erwärmen.
Einerseits emittiert ja die Kuh aus ihren Mägen Methan und das ist ein Klimagas. Auf der anderen Seite, wenn man Kuh auf Hochleistung züchtet und sie darum muss mit Kraftfutter füttern und darum auch angewiesen ist, unter anderem auf Soja, wo meistens eben im Ausland produziert wird und gerade in Brasilien, wo dann auch der Urwald wegen dem gerodet wird, hat das einen sehr starken Effekt, weil 18% der CO2-Emissionen, die wir jetzt haben, gehen zurück auf Urwaldrodungen. Also führt der zu hohe Fleischkonsum und die vermehrte Verfütterung von Kraftfutter für die Produktion von Fleisch und von Milchprodukten dazu, dass der Druck auf den Urwald erhöht wird und damit auch CO2-Emissionen verstärkt werden.
Dabei führt das Abholzen der Urwälder nicht nur zu einer massiven Klimaerwärmung. Mit jedem Quadratkilometer geht ein wichtiger Lebensraum für Wildtier und Pflanzen verloren. Und was wir dabei möglicherweise an Pflanzen und Tierarten für immer ausrotten, davon ist das meiste noch nicht mal erforscht. Das heisst, wir wissen nicht einmal wirklich, was wir mit der Zerstörung von Urwäldern anrichten. Bekannt sind hingegen die Folgen vom intensiven Ackerbau, vom Pflügen, Düngen und Spritzen, sagt Hans-Uli Guir vom Bundesamt für Umwelt.
Die ganzen Umweltbelastungen vom Ackerbau mit Erosion und mit dem höheren Düngerbedarf, Spritzmittelbedarf, wo dann die Spritzmittel können Gewässer belasten und so weiter. Also eine ganze Kettenreaktion von Umweltwirkungen, nicht nur aufs Klima.
Dabei wäre eigentlich gerade die Schweiz mit ihrem vielen Wasser und den steilen Böden bestens in der Lage, um eine traditionelle Graslandwirtschaft zu betreiben, die das Klima schonte. Das heisst, weniger Hochleistungskühe, ein bisschen weniger Milch produzieren und dafür den Tieren nur noch Gras und Heu futtern. Damit könnte man auch gleichzeitig unsere traditionelle Kulturlandschaft mit ihren artenreichen Weiden pflegen.
Ich bin sicher, dass wir vielleicht die Hälfte von unserem Fleischbedarf könnten aus einer natürlichen oder naturnahen Graslandnutzung decken.
Also einmal die Hälfte von unserem heutigen Fleischkonsum ließ sich durch eine Viehzucht ohne Kraftfutterimport decken, sagt der Landwirtschaftskoordinator Hans-Uli Guir. Und dann noch etwas.
Ein weiterer Faktor ist ja auch, dass wir vielleicht eben nicht nur die besten Filetstücke der Kuh essen sollten, sondern eben auch Kuttle oder andere Teile der Kuh, wenn man das früher gemacht hat. In der dritten Welt, in Afrika, in Asien, ist das normal. Man tut das ganze Tier verhacken und dann essen alle von allem. Und das ist alles sehr gut. Also das ist vielleicht bei uns auch im Kopf oben, dass wir eine Wertung haben von den verschiedenen Fleischstücken. Das ist edel und das ist weniger edel. Also man kann eigentlich fast alles essen, bis zu den Knöcheln. Das wäre sicher auch eine gute Tat fürs Klima.
Trotzdem ging es nicht, ohne dass jeder und jede in der Schweiz viel mehr auf Fleisch verzichte, um das Klima zu schützen. Und auch aus Solidarität mit der ganzen Weltbevölkerung, sagt Jennifer Zimmermann als Projektleiterin Konsum beim WWF.
Ich denke, es hat dort wie jeder seinen Beitrag zu leisten, wenn wir es irgendwie in den Griff kriegen mit dem Planet und dem Klima, das auf dem Planet herrscht, dass wirklich jeder irgendwie selber sagt, ja, ich tue mich vor allem oder hauptsächlich aus pflanzlichen Produkten ernähren, weil den anderen auch Fleisch dürfen essen. Und ich leiste auch meinen Beitrag dazu.
Das heisst, wie manchmal Fleisch pro Woche?
Wir sagen, wer etwa dreimal pro Woche Fleisch isst, das ist schon wirklich sehr gut. Im Vergleich zu etwa neunmal, wie das im Moment so der Durchschnitt macht, leistet man da wirklich einen Beitrag und man kann seinen Ernährungsfußabdruck so um 20%, also ein Fünftel, reduzieren. Das ist wirklich schon sehr viel und ich mache selber die Erfahrung, dass man sich so wirklich auch wieder auf den Brot am Sonntag echt freuen kann und den auch viel anders genießt.
Darum halten wir uns bei unserem Titanic-Dinner als Gemüsebettli aus Wirsingköhli, wo der Küchenchef Ernesto Luginbühl speziell fein gewürzt hat.
Ja, er ist mit dem Thymian und es kommt auch noch ein bisschen Weisswein-Essig dran. Er wird schon ein bisschen speziell von dem her, mit Speck, Zwiebeln. Aber speziell ist wahrscheinlich schon der Thymian, den wir ihm gerade haben.
Voilà, liebe Gäste, wenn wir jetzt zum Nächsten kommen, kommen wir zu einem Punsch Rosé. Das ist ein Limonensorbet mit frischer Pfefferminz und mit Rosenwasser. Ganz klar, bei den Engländern ist die Münze sehr gross, Rosenwasser in vielen Patisserie-Sachen und eins, was man von der Münze ganz klar kennt, ist ja ihr After-Eid. Der Schocki mit der Münzenfüllung. Also wie gesagt, das ist eigentlich aus diesem Grund auch entstanden, damals auf dem Schiff. He?
Währenddem, dass der Frühstück serviert wird, erzählt der Küchenchef Ernesto Luginbühl, wie aufwendig dass das Sorbet auf der Titanic serviert worden sei.
Auf der Titanic, dort haben sie sich natürlich wahnsinnig Mühe gegeben. Da haben sie sogar Eisschäle selber gemacht, um nachher das Sorbet drinnen zu servieren.
Also Schäleli aus Eis?
Schäleli aus Eis. Oh, das wäre zu aufwendig heute.
Und irgendwie ist es schon ein bisschen makaber, wenn man daran denkt, dass rund 1200 Menschen an diesem Abend ihr Leben verloren haben, wegen dem Eisberg. Wie empfinden das eigentlich die Gäste vom Restaurant Bahnhöfli Arberg, so ein Menü zu essen, das für so manche und manche das letzte Abendmahl bedeutet hat?
Das stimmt schon, das ist eigentlich tragisch. Oder? Aber aus dem hat man lernen. Durch das gibt es jetzt genug Rettungsboot und ja, das Fehlen lernt man.
Ich komme jetzt hier nur zum Essen, nicht zum Sterben.
Wir können jetzt hier rauslaufen über die Strasse und sind nicht mehr da. Es kann jederzeit überall passieren. Lieber heute geniessen, als vielleicht im Himmel oder auch etwas weiter runter sagen, ist schade, ich habe etwas verpasst.
Da habe ich mir jetzt gar nicht sogar ganz Gedanken darüber gemacht, weil ja, ist eigentlich schon noch krass, wenn man das so sich überlegt, dass man das, dass es Leute sind, die das wirklich ihre Henkersmahlzeit hatten. Ich bin mich das eigentlich auch nicht gewöhnt, dass ich so esse. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und das war mir jetzt absolut nicht bewusst gewesen, dass das so hoffentlich nicht meine Henkersmahlzeit wird.
Also lassen wir uns den Appetit auf keinen Fall verderben, weil jetzt nach dem Sorbet mag man ja wieder essen.
Voilà, liebe Gäste. Ihr bekommt jetzt noch Spargel mit einer frischen Sauce Hollandaise. Und anschliessend kommen wir zu einem Fruchtsalat, der ganz fein geschnitten wird, ebenfalls ein bisschen mit Münzen. Ich wünsche euch dazu schon recht einen guten Appetit. He?
In der Küche schlägt der Küchenchef Ernesto Luginbühl die Sauce Hollandaise für die Spargel auf. Und natürlich hat er auch die von Grund auf selber gemacht.
Jetzt tut er hier ein Gelb schlagen.
Ein Gelb mit der Reduktion, die ich gemacht habe. Das ist Weisswein mit ein bisschen Wassersalz und Zwiebeln, Lorbeerblatt, Nägeli und Pfefferkörner. Das dann einreduzieren und wird gemischt mit dem Eigelb. Und jetzt schlage ich das wie ein Sabayon auf. Und dann kann ich langsam den ausgeladenen Ganken, der nicht heiß, aber auch nicht kalt darf sein, den ich vorher vorbereitet habe.
Das sind jetzt natürlich noch keine Seeländerspargeln.
Nein, das sind noch leider noch keine Seeländerspargeln. Die kommen erst so April, Ende April, Mai. Bis Mitte Juni, am 21. ist normal der letzte Stichtag. Wobei, es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn das die Spargelsaison anfängt. Jetzt letztes Jahr war Anfang Juni schon mehr oder weniger fertig. Es hat sehr früh angefangen. Und das ist das Schöne, dass man heute Seeländer Spargel bekommt. Das hat es früher nicht gegeben. Die sind mehr oder weniger alle in Frankreich, Gavaillon, Spanien gekommen. Man hat schon immer Spargel gehabt. Herzers ist ja sehr bekannt für Spargel. Und die haben schon früher Spargel gehabt. Wobei, die sind eigentlich alle nachher noch in Herzers konsumiert worden.
Die sind gar nicht zu Herzers rausgekommen.
Die sind gar nicht zu Herzers rausgekommen. Aber heute kommen doch sehr viele Spargel aus dieser Gegend auf den Merit, dass man die dort auch als Privaten kaufen kann.
Und jetzt wisst ihr, woher das jetzt die sind?
Ja, das sind marokkanische im Moment noch. Und ich glaube, dann zumal sind sie eben auch irgendwie aus Marokko oder aus Spanien gekommen. Ja, sicher, vielleicht aus Spanien. Gehabt haben sie auf alle Fälle.
Und zwar frische?
Und zwar frische. Sie haben frische Spargel gehabt.
Heute vermutet man, dass die frischen weissen Spargel, die man auf der Titanic gekocht hat, von Spanien her mit dem Zug auf England gebracht worden sind. Zu Zeiten der Titanic, vor 100 Jahren, war das noch nie ein grosses Problem, weil sich gar noch nicht so viele Leute überhaupt können Spargel leisten konnten. Heute bietet Grossverteiler schon im Februar frische grüne Spargel an aus Amerika. Zu einem günstigen Preis und in grossen Mengen, sagt Jennifer Zimmermann, Projektleiterin Konsum beim WWF.
Grüner Spargel ist das Produkt, das am häufigsten eingeflogen wird in der Schweiz. Also wo wirklich die grössten Mengen gerade in den Wintermonaten anfallen. Und wenn die von weit her kommen, dann werden die mit dem Flugzeug transportiert. Das tut dem Coop zum Beispiel heutzutage sogar deklarieren, dass es mit dem Flugzeug transportiert worden ist. wenn der Spargel dann nachher irgendwie im April oder Mai von Spanien kommt, ist das auch nicht mehr so relevant, was das Klima anbelangt. Unter Umständen ist es aber aus Sicht Bewässerung doch relevant, weil in Spanien sehr viel Wasser für die Gemüseproduktion gebraucht wird und zum Teil auch auf eine verschwenderische Art und Weise.
Heißt das, dort wird das Grundwasser angezapft, oder wie muss man sich das vorstellen?
Zum Teil ja, und zum Teil werden einfach auch die Flüsse sehr übernutzt. Zum Glück ist aber jetzt irgendwie dort und da auch ein Umdenken im Gang, wo man wirklich auch merkt, man muss sparsamere Bewässerungsmethoden einsetzen. Aber das sieht man im Produkt natürlich nicht an, wie das bewässert worden ist.
Wenn wir also frisches Gemüse und frische Früchte essen, wo man muss importieren, so belasten wir die Umwelt gerade auf zwei Arten. Erstens mit dem Wasser, wo das Gemüse braucht zum Wachsen und wo dann in den heissen Ländern an anderen Orten fehlt. Und zweitens mit dem Treibstoff für den Transport. Am schlimmsten ist es, wenn so Gemüse oder Früchte per Flugzeug geliefert werden. Dann verbrauche ich so eine Lieferung gerade 16 Mal so viel Energie, wie wenn sie saisongerecht bei uns gewachsen wäre. Und wenn sie bei uns im geheizten Treibhaus vor der Saison wächst, dann ist es immerhin noch 10-mal so viel Energie. Das ist Energie, die unseren CO2-Ausstoss in die Höhe treibt, wo unser Klima massiv belastet. Im Bundesamt für Umwelt leitet Peter Gerber den Fachbereich Ökobilanzen. Er hat ausgerechnet, wie hoch das die Umweltbelastung durch unsere alltägliche Ernährung ist.
Also 30% der Umweltbelastung entsteht durch unser Essen, durch unsere Ernährung und so weiter. Aber dort ist natürlich alles drin. Dort ist die Produktion der Nahrungsmittel, sei es in der Schweiz, sei es im Ausland, drin.
30%, das ist nicht nichts. Das heisst, wir könnten unsere Umweltbelastung massiv reduzieren mit saisongerechtem Einkaufen und mit weniger Fleisch und Fisch auf dem Teller. Und auch auf einen Fruchtsalat wie auf der Titanic müsste man eigentlich verzichten. Einmal, wenn noch keine Saison für Früchte ist.
Ananas kommen noch rein, nachher habe ich Äpfel, Birnen, ein bisschen Kiwi, es hat Mango, ein bisschen Grapefruit und ein bisschen Orangen. Und eben am Schluss, ganz am Schluss, kommen dann noch ein bisschen Erdbeere drunter. Und das Ganze ist ganz fein geschnitten. Normalerweise schauen wir natürlich schon hauptsächlich auf Saison und da käme es mir jetzt nicht in Sinn, Erdbeere zu brauchen. Aber für den Fall, dass sie einfach danach eine Ausnahme.
Das Problem ist einfach, dass wir alle immer wieder schlemmen, wie auf der Titanic. Vor 100 Jahren waren das nur ein paar superreiche Erstklasspassagiere. Unterdessen essen immer wie mehr Leute auf der Welt, immer wie häufiger Lebensmittel, die eine lange Reise hinter sich haben.
Voilà, liebe Gäste, zum Abschluss haben wir nachher 3 Käse. Ein Seeländerkäse, ein Brie und dann noch, anstatt ein Stilton, ein Campozzola. Ausgarniert mit etwas Früchten und mit einem selber eingemachten Quitte. Ich wünsche euch dazu dir schon einen recht guten Appetit. He?
Der letzte Gang, der Käse. Aus Käse hat einen Einfluss auf die Erwärmung des Klimas. Aber nicht jede Käse- und Milchproduktion belastet das Klima gleich stark. Milch sei nicht gleich Milch und Käse nicht gleich Käse, erklärt Hans-Uli Guier, Landwirtschaftskoordinator vom Bundesamt für Umwelt.
Normalerweise hat man das Gefühl, Milch kommt aus Gras. Kuh frisst Gras und dann gibt sie Milch. Und das war eigentlich über Jahrhunderte so gewesen. Jetzt haben wir eine Entwicklung mit der Hochleistungszucht der Kühe, die jedes Jahr im Durchschnitt 100 Liter Milch pro Kuh mehr geben, langt eigentlich das Gras nicht mehr, um die grossen Milchmengen zu produzieren. Die Kühe sind dann auf Mehl angewiesen, auf Kraftfutter. Und das sind dann einerseits Getreide, andererseits auch Soja mit Protein drin und die sind meistens importiert.
Das Kraftfutter fürs Vieh wird weltweit auf wertvollem Ackerboden angepflanzt, wo auch Getreide oder Soja für die menschliche Ernährung könnte wachsen.
Damit kommt die milchproduzierende Kuh in eine Konkurrenz mit dem Mensch, die sich auch vom Acker ernährt. Und die Kuh wird eigentlich wieder ihre Natur mit konzentriertem Futter ernährt, obschon sie eigentlich mit ihren 4 Mägen auf die Verdauung und Verwertung vom Gras ausgerichtet ist.
Und gerade in der Schweiz hat es ja mehr als genug Bergregionen, wo kaum etwas anderes wächst als Gras.
Und weil wir den grossen Teil von unserem Land, unserem Kulturland, nur über Gras nutzen, also über Kühe verwerten, die Milch und Fleisch produzieren, ist es eigentlich sinnvoll und naheliegend und auch tierfreundlich und umweltfreundlich, wenn man Milch aus Gras konsumiert.
Sättige Milch, Milchprodukte und Käse aus Grasmilch findet man unter verschiedenen Bezeichnungen, zum Beispiel bei IP Swiss und unter dem Bio-Label.
In den Bio-Vorschriften sind klare Regelungen, wie viel Gras eine Kuh muss fressen, wie viel dass sie auf der Weide muss sein, und es gibt auch Limitierungen für Kraftfutter für die Kühe. Dann gibt es jetzt auch bei der IP Swiss ein Swiss-Milch-Label, wo auch ähnlich strenge Vorschriften hat und wo man wieder versucht, die Milchproduktion auf die natürlichen Grundlagen zurückzuführen. Das hat dann wahrscheinlich auch einen Effekt auf die züchterischen Anstrengungen, dass man also die Kuh nicht mehr einfach auf eine Höchstleistung versucht zu züchten, sondern auf eine möglichst gute Verwertung vom Gras.
So eine natürlichere Viehzucht mit Kühen, die vor allem Gras fressen, die sind auch viel tierfreundlicher, ergänzt Hans-Uli Guier vom Bundesamt für Umwelt.
Man macht eigentlich mit viel Kraftfutter macht man Kuh zur Sau. Also die Sau hat den gleichen Magen wie wir Menschen und kann darum Getreide verwerten und braucht das auch. Demgegenüber kann das Kuh eigentlich nicht gut verwerten. Sie hat 4 Mägen extra, um die Gräser zu verdauen, was sonst kein anderes Tier kann. Und diesen Vorteil nutzt man nicht mehr, wenn man ihm Kraftfutter gibt, das eben der Mensch oder die Sau auch könnte essen. Dadurch gibt es dann auch gesundheitliche Probleme bei der Kuh. Sie kann ihre Mägen nicht mehr richtig nutzen. Sie kommt Verdauungsprobleme über und so weiter. Und typischerweise werden eben Hochleistungskühe viel weniger alt als Kühe, die auf einem etwas tieferen Niveau naturnäher sich mit Gras ernähren können. Sie werden also schneller gemetzelt und sie haben auch viel mehr den Veterinär im Stall, also höhere Veterinärkosten. Und das zeigt doch auch, dass diese Kühe wahrscheinlich nicht so wohl ist wie diese Kühe, die einfach sich ernähren können, wie sie sich genetisch gewöhnt sind. Weiter führt eben die Hochleistungszucht auch dazu, dass die Tiere so viel Milch produzieren müssen, dass der Hinterteil, der das Uter ist, schwerer wird, im Gegensatz zum Vorderteil. Und natürlicherweise ist das Rind eigentlich schwergewichtig, steht auf dem Vorderbein. Jetzt gibt es eine Verlagerung vom Gewicht nach hinten und das produziert dann auch wieder Probleme mit den Gelenken und den Klauen der Hinterbeine.
Das alles müsste nicht sein, wenn man die Milchkühe wieder mit Gras füttern würde. Sie geben zwar weniger Milch, aber dafür wären die Tiere gesünder und würde erst noch unser Klima nicht mehr so massiv belasten. Und sogar der Käse würde noch hochwertiger mit Grasmilch.
Ein typisches Produkt ist natürlich der Bergkäse oder der Alpkäse. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich etwas vom Naturnächsten, das man kann, konsumieren kann.
Verhungern müssten wir also nicht, wenn wir uns würden klimagerechter ernähren. Auf der Titanic bzw. im Restaurant Bahnhöfli Arberg stimmt die Kapelle ihr allerletztes Stück an.
Voilà, liebe Gäste, ich hoffe, ihr habt unseren Abend genossen. Das Menü war ja etwas speziell. Ich denke, so wie die Reaktion ist. Und wenn ich eure Tische anschaue und Gesichter, muss ich sagen, sie sind alle begeistert. Und das wäre eigentlich auch das, was man erreichen will. Und dann kommen wir dann auch zum Kaffee. Und ein bisschen hausgemachte Friandis. Ich erkläre euch dann auch die verschiedenen Digestive noch erklären. Ich wünsche euch recht einen schönen Abend, viel Vergnügen und hoffe, wir dürfen euch wieder ein anderes Mal begrüßen bei uns.
Schlemmen wie auf der Titanic. Das ist eine Doppelpunkt-Sendung von der Anne-Kette Zweidler. Ein Bild von dem Restaurant haben wir Ihnen jetzt bereit gemacht bei uns auf der Internetseite. Zuvorderst vorne auf drs1.ch. Dort gibt es übrigens auch ein ausführliches Dossier zum Untergang von der Titanic vor 100 Jahren mit ganz vielen Beiträgen, die wir diese Woche schon gesendet haben, mit Bildern und Videos dazu. Auch das zu finden auf der Startseite von drs1.ch. Und die Sendung können Sie dort nochmal nachlesen oder Sie können sie bestellen unter 0848 840 800. Das ist die Telefonnummer am Morgen zu der Bürozeit. 0848 840 800.
Doppelpunkt.
Jetzt wird's abig am 9. Das ist der Seis und wir bringen nach.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.